einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einem Vortragsabend im Rahmen der Tangenten. Und ich begrüße ebenso herzlich und gemeinsam mit Ihnen den Gast unseres heutigen Abends, Robert Faller. Wer die Tangentenreihe ein bisschen kennt, wird ihn vielleicht schon einmal hier im Theater am Saumarkt erlebt haben. Ich bin durchaus stolz, dass ich ihn schon einige Male für Vorträge gewinnen konnte. Robert Faller ist Professor für Philosophie an der Kunstuniversität Linz und einer der wichtigsten und durch zahlreiche Publikationen und Medienauftritte auch bekanntesten deutschsprachigen zeitgenössischen Philosophen. Zu seinen wichtigsten Veröffentlichungen zählen unter anderem, meiner Ansicht nach grundlegend, Die Illusion der Anderen über das Lustprinzip in der Kultur 2002, dann Der schmutzige Heilige und die reine Vernunft, Wofür es sich zu leben lohnt, sowie zuletzt die 2020 Die blitzenden Waffen über die Macht der Form. Bücher von Robert Faller sind draußen im Foyer, am Büchertisch im Foyer erhältlich. In seinen Büchern beschäftigt sich Robert Faller immer wieder mit der Frage, wofür es sich zu leben lohnt und was uns das so oft vergessen macht. Seine Bücher sind moderne Glückslehren, in denen er unter Rückgriff auf Erkenntnisse der antiken Philosophie und der Psychoanalyse zu originellen und nicht selten auch provokanten Einsichten gelangt. Ganz gegen den postmodernen Zeitgeist, der uns stets dazu aufruft, unser wahres Ich zu finden, lehrt Robert Faller uns, dass wir nur dann Glück erfahren, wenn es uns gelingt, uns von unseren Einbildungen zu lösen und ein Stück weit uns selbst zu verlieren. Zum Beispiel im Spiel, bei Feiern, mit Freunden oder auch in Formen der Höflichkeit. Das Glück ist für Robert Faller daher auch keine reine Privatangelegenheit, denn es ist ja nur in gesellschaftlichen Situationen zu haben, in denen der Einzelne aus seiner narzisstischen Vereinzelung herausgerissen und in einem Akt der Selbstaufgabe gewissermaßen zu seinem Glück gezwungen wird. Und es ist diese Fähigkeit zur Überwindung des Narzissmus, die auch den Citoyen oder die Citoyenne kennzeichnet und eine Voraussetzung für die Herstellung von Öffentlichkeit und Solidarität ist. Robert Fallers Schreibstil ist elegant und klar, witzig und anschaulich, ohne je an Genauigkeit und Tiefe zu verlieren. Er legt Wert auf die Form. Und der Form hat Robert Faller auch sein letztes Buch, Die blitzenden Waffen über die Macht der Form, das er heute vorstellen wird, gewidmet. Unsere Kultur ist, so lautet der kritische Befund Robert Fallers in diesem Buch, zunehmend von einer Formvergessenheit befallen. Das Wissen etwa, dass ein gelungener Text oder eine glänzende Rede nicht nur aus einem, wenn auch noch so richtigen und wichtigen Inhalt, sondern auch aus einer bestechenden Form besteht, gerät zunehmend in Vergessenheit. Ohne guten Stil, Witz oder Pointen bleiben aber auch die besten Argumente farblos und fad und erreichen die Leser oder Hörer nicht. Deshalb muss der Redner, so zitiert Robert Faller den römischen Rhetoriker Quintilian, nicht nur mit scharfen Waffen kämpfen, sondern auch mit blitzenden Waffen, wenn er sein Publikum überzeugen will. Formvergessenheit und Primat des Inhalts zeigen sich auch in der Kunst, die es kaum mehr wagt, einfach nur Kunst zu sein, sondern immer auch Gesellschaftskritik üben, aufklären oder aufrütteln und dazu noch politisch korrekt, inklusiv und divers sein muss. Und schließlich ist der Formverlust auch im Zusammenleben der Menschen in den westlichen Gesellschaften zu beobachten. Die Vorstellung, dass Öffentlichkeit eine Bühne ist, in der wir eine Rolle einnehmen oder einzunehmen verpflichtet sind sogar, steht seit der Kulturrevolution der 60er Jahre in Misskredit. Gute Umgangsformen gelten seitdem als reaktionär, man muss authentisch und gefühlsecht sein. Heute gilt der öffentliche Raum eher als erweitertes privates Wohnzimmer, in dem man sich auch verhalten kann, als wäre man zu Hause. Da man überall und stets via Smartphone mit dem Internet und der eigenen Community verbunden sein kann, kann man die Außenwelt auch bequem ausblenden. Zivilisierte Urbanität, verstanden als die Fähigkeit und auch die Lust, mit Charme, Höflichkeit und Witz anderen, fremden Personen in Distanz zu begegnen, scheint nicht mehr gefragt. Sie wird wahrscheinlich auch zunehmend überflüssig. Warum wir aber dennoch dringend wieder mehr Urbanität brauchen und weshalb es so wichtig ist, dass wir uns in allen Bereichen der Gesellschaft wieder auf die Macht und die Wert der Form besinnen, zeigt Robert Pfaller in seinem Buch und jetzt auch gleich in seinem Vortrag. Dieser Vortrag wird circa 45, vielleicht 60 Minuten dauern. Anschließend steht Robert Pfaller für Fragen von Ihrer Seite zur Verfügung. Gestatten Sie mir zum Abschluss noch einen Hinweis in eigener Sache, eigener Tangentensache, eine Vorschau. Am Sonntag, den 15. Mai um 11 Uhr am Vormittag, wird Maria Luisa Frick, Philosophin in Innsbruck, sprechen über das Denken der Aufklärung als Inspiration und Auftrag. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und darf nun Robert zu seinem Vortrag auf die Bühne bitten. Vielen Dank.
Ja, einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie als die Unerschrockenen im Land hier zu dieser Veranstaltung sich hergewagt haben. Und vielen Dank, Peter Bilger, für diese ganz hervorragende Einführung. Es ist immer ein Vergnügen, hier im Theater am Saumarkt zu Gast zu sein, weil selten wird man so gut vorgestellt, sodass das Publikum, das ohnehin, wie ich weiß, schon sehr kenntnisreich hierher kommt, sozusagen eine klare Vorstellung hat, in welchen Bahnen sich die folgenden Gedanken bewegen werden. Der Titel meines Buches, Peter Bilger hat das dankenswerterweise auch schon erwähnt, stammt von dem römischen Rhetoriker Quintilian und wurde noch zu einem Zeitpunkt gewählt, als der Krieg noch in weiter Ferne schien. Heute hat dieser Titel vielleicht ein bisschen einen anderen Beigeschmack, über den hoffentlich das Cover des Buches aber klarstellend wieder hinweghilft. Bei Quintilian, dem römischen Rhetoriker Ende des 1. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, spielt die Rhetorik eine Rolle, die er im politischen Leben beobachtet, im Rechtswesen und auch bei Festanlässen. Die Rhetorik ist vielleicht in der klassischen Antike die entscheidende Kunst mit einer direkten Schnittstelle zur Politik. Wenn man es in der Politik zu irgendwas bringen wollte, musste man gut reden können. Und aus diesem Zusammenhang des politischen Redens, der Plädoyers vor Gericht oder auch der Fest- und Trauerreden für große Verstorbene oder Gefeierte, aus diesem Zusammenhang stammt diese Bedeutung der Rhetorik. Was Quintilian der Rhetorik abgewinnt und was er über sie sagt, scheint mir aber von ganz entscheidendem Wert zu sein, auch für sehr viele andere Praktiken, in denen die Form eine Rolle spielt und die unser Leben auch heute, glaube ich, ganz entscheidend berühren. Wir sind konfrontiert mit der Macht der Form, zum Beispiel wenn wir Umgang haben mit Design, wenn unsere Kaufentscheidungen spürbar beeinflusst werden davon, dass wir von bestimmten Formen vielleicht fasziniert sind und von anderen nicht, so kann es dazu kommen, dass wir uns leidenschaftlich zum Beispiel für Autos begeistern, von denen wir zu wissen glauben, dass sie vielleicht nicht die zuverlässigsten sind. Genauso erfasst uns diese Macht der Form im Umgang mit der Mode. Die Mode gehört zu den seltsamen Narrheiten, die uns in unserem Leben so bewegen. Es ist fast unmöglich, davon unberührt zu sein. Blaise Pascal hat im 17. Jahrhundert geschrieben, die Menschen sind so notwendigerweise verrückt, dass es noch verrückter wäre, nicht genauso verrückt zu sein wie sie. Und Immanuel Kant hat wohl in Kenntnis dieses Satzes von Pascal dann gesagt, es ist sehr viel besser, ein Narr mit der Mode zu sein, als ein Narr gegen die Mode. Nicht? Weil der gegen die Mode ein Narr ist, der ist noch viel verrückter als die verrückten Menschen. Natürlich begegnet uns die Macht der Form in allen Ausprägungen und auf allen Ebenen in der Liebe. Darum scheint es mir sehr besorgniserregend, wenn zum Beispiel Mittelschüler heutzutage im Gymnasium fast nur noch lernen, wie man Bewerbungsschreiben verfasst oder Lebensläufe, aber nicht mehr lernen, Gedichte zu lesen oder vielleicht sogar selber welche zu verfassen. Ich frage mich, wie die dann einmal, wenn sie verliebt sind, irgendwie zurechtkommen werden, wenn sie dann vor einem Blatt Papier sitzen und ihre Gefühle ausdrücken sollen, ohne je einen Dichter kennengelernt zu haben. Das muss ganz fürchterlich sein. Aber vielleicht kann man das mit SMS irgendwie kaschieren. Ich weiß es nicht ganz. Auf jeden Fall berührt diese Macht der Form aber auch unser sonstiges Sozialleben, zum Beispiel in Situationen, wo wir unserem besten Freund oder unserer besten Freundin einen Rat geben wollen. Auch da ist es ganz entscheidend, dass der Rat eine bestimmte Formulierung hat. Man kann denselben Gedanken anders ausdrücken, aber dann wird der Rat nicht verfangen. In bestimmten Sätzen oder in bestimmten Worten oder in einer bestimmten Haltung, die man da beim Sprechen einnimmt, kann man aber den besten Freund oder der besten Freundin aus so einer Verfangenheit heraushelfen. Ein Beispiel vielleicht, nehmen Sie an, der beste Freund hadert damit, dass ihn seine Lebensgefährtin ständig mit anderen Männern betrügt und konsultiert einen in dieser Frage. Da darf man auf keinen Fall in die Falle gehen und zu sagen, naja, wenn dich das so quält, dass die ständig andere Männer hat, dann solltest du vielleicht überlegen, ob du dir nicht eine andere Freundin mal suchst, ne? Oder ob du dich nicht zumindest trennst von der. Ne? Und dann sozusagen verhilft man ihm nur dazu, dass er in seinen alten Spurrinnen bleibt. Dann sagt er nämlich drauf, naja, aber genau deshalb braucht sie mich ja so, weil sie eben so unstet ist und so weiter. Nicht? Und da hat man ihm sozusagen ein Spiegelbild seiner eigenen Meinung geliefert und ihm nur die Stichworte gegeben, die er braucht, um weiterhin da drin stecken zu bleiben. Wenn man so einem Freund wirklich raten will, dann muss man ein bisschen brutal sein. Dann muss man sagen, ja, bitte lass dir von der Tante wieder auf den Kopf scheißen und ich rufe gleich den Kellner und reserviere uns einen Tisch für in 2 Wochen, weil dann kannst du mir wieder anjammern. Also wenn er dann plötzlich ein bisschen lachen muss, dann hat man ihm geholfen, aus dieser Patsche herauszukommen und die vielleicht unter einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Das ist etwas, was man auch in der Psychoanalyse und in der Psychotherapie immer wieder beachten muss. Sie wissen, in der Psychoanalyse ist das klar, das ist eine Wissenschaft, die überhaupt immer nur auf den Wortlauten beruht. Also wenn man einen Traum deuten will, muss man sich ganz genau an die Worte halten, die da drinnen vorkommen. Schon ein berühmter antiker Traumdeuter, Artemidorus, der Alexander den Großen auf einem Feldzug begleitet hat, wusste das genau. Alexander der Große belagerte die Stadt Tyros im Libanon und träumte in der Nacht von einem Satyr, der vor ihm getanzt hat. Und dieses seltsame Traumbild wollte er gedeutet wissen, hat sich den Traumspezialisten Artemidorus herbeigeholt. Und Artemidorus hat gesagt, von welchem Wort hast du da geträumt? Also er hat das Bild des tanzenden Satyrs auf den Wortlaut zurückgeführt und hat gesagt, was heißt denn das auf Griechisch? Ne? Satyros, da hast du es. Ne? Das heißt auf Griechisch Satyros. Tyros gehört dir, davon hast du geträumt. Also so muss man in der Psychoanalyse ungefähr vorgehen. Das hat schon Freud als ein sehr lehrreiches Methodenbeispiel der Traumdeutung anerkannt. So hängt die Psychoanalyse immer an den Worten und an den bestimmten Formen und man ist sofort auf dem Holzweg, wenn man die bestimmten Worte durch andere ersetzt. In der Psychotherapie ist dieses Aufmerksamsein auf die Form auch dann der Fall, wenn man bestimmten Patienten einen Rat geben muss, die unter ähnlichen Problemen leiden wie der eifersüchtige Freund, den ich Ihnen da vorhin zu beschreiben versucht habe. Es gibt in verschiedenen Therapien immer wieder so Patienten, die zum Beispiel darunter leiden, dass sie, wenn sie ins Kaffeehaus gehen, immer so verkrampft da sitzen. Und dann will niemand mit ihnen sprechen und das macht sie noch verkrampfter. Und das ist ein endloser Zirkel, aus dem sie nicht herausfinden, wie hilft man so jemandem. Nicht? Systemische Therapeuten arbeiten in solchen Momenten mit dem Trick der Symptomverschreibung. Also dem Verkrampften sagen sie, gut, gehen Sie gleich nach der Stunde wieder in Ihr Lieblingscafé und heute versuchen Sie einmal, sich noch verkrampfter hinzusetzen als das letzte Mal. Also das nennt man in der Psychotherapie eine paradoxe Intervention, die in gewisser Weise sozusagen der Doppelbödigkeit des Symptoms gerecht wird durch ihre eigene Form. Das Symptom des Verkrampften besteht nämlich eigentlich darin, dass er auf krampfhafte Weise versucht, locker zu sein. Und das geht natürlich nicht. Und wenn man dem sagt, na seien Sie doch ein bisschen locker, weil es sind die anderen ja auch locker oder auch verlegen, da hilft man dem überhaupt nicht, weil das versucht er ja gerade die ganze Zeit. Man muss sozusagen das Adverb treffen, nicht das Adjektiv. Also man muss das die krampfhafte Weise treffen, auf die er locker zu sein versucht. Und das schafft man, indem man sagt, na, setzen Sie sich halt noch ein bisschen verkrampfter hin. Dann lockert sich das sozusagen auf dieser Ebene, wo er bisher so verkrampft war. Ein schönes Beispiel einer ähnlichen Intervention gibt es in einem Witz, den Sigmund Freud interpretiert in seinem Buch Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten. Das ist ein Witz über den Artilleristen Itzig in der K&K-Armee noch vor dem Ersten Weltkrieg. Itzig ist ein Artillerieoffizier, der aber sozusagen dadurch auffällt, dass er zwar recht intelligent ist, aber sozusagen einfach keinen Befehlen zu folgen vermag. Der hat immer seinen eigenen Kopf. Und daraufhin sagt ihm sein Vorgesetzter einmal, pass auf, Itzig, ich gebe dir heute einen guten Rat. Ja? Kauf dir eine Kanone und mach dich selbstständig. Und Freud sagt dann, der Rat ist natürlich völlig blödsinnig, das ist ganz klar, aber die Pointe dieses Rates liegt darin, dass ihm der Itzig nicht etwas sagt, sondern etwas zeigt. Er sagt, ich gebe dir mal einen Rat, der genauso blöd ist, wie du dich die ganze Zeit aufführst. Auf dieser Ebene sozusagen interveniert der kluge Vorgesetzte fast wie ein systemischer Therapeut gegen den Itzig. Also Design, Mode, Liebe, psychische Probleme, Verlegenheiten, Verhaltensmuster, aber auch Freuden wie der Witz sind Felder, in denen die Form eine ganz entscheidende Rolle spielt. Die Form des Sprechens, die dabei vielleicht so entscheidend ist, wurde auch schon in der Antike von Cicero und eben Quintilian, also sozusagen ungefähr zu Beginn unserer Zeitrechnung, beschrieben als Urbanität. Also das, was wir als Begriff der Urbanität kennen, ist ein Begriff, der nicht aus der Architektur stammt, sondern aus der Rhetorik. Die Urbanität war eine bestimmte Weise des Sprechens zunächst, und zwar eine bestimmte pointierte Weise des Sprechens, die, wie Quintilian einmal sehr schön schreibt, den Geschmack der Stadt verrät. Ja, diese pointierte Weise des Sprechens verrät den Geschmack der Stadt. Man kann sich natürlich fragen, ob diese gebildeten Römer je auf dem Land gewesen sind und ob die mitbekommen haben, was es eigentlich für einen wunderbaren ländlichen Humor gibt und wie pfiffig und witzig Menschen am Land miteinander sprechen können. Das ist diesen edlen Römern vielleicht ein bisschen verborgen geblieben, aber der Zusammenhang zwischen der Notwendigkeit, auch mit Unbekannten eine Verkehrsform zu finden in der Stadt und dem Umstand, dass das zu einer Verfeinerung des Redens geführt hat und zu einer Art, in der man durch das Sprechen oder durch die Form des Sprechens eine Verbindlichkeit mit dem anderen herstellen konnte, die man vielleicht auf der Ebene der Inhalte noch gar nicht hatte. Das ist, glaube ich, eine gute und richtige Beobachtung der beiden Rhetoriklehrer gewesen. Peter Blieger hat es angesprochen. Ich glaube, man kann ohne große Übertreibung sagen, dass unsere Kultur seit vielleicht 30 Jahren von einer eigentümlichen Tendenz zur Formvergessenheit gekennzeichnet ist. Wir erleben auf vielen Ebenen eine bestimmte Entformalisierung. Parlamentarier kommen mit Tennisschuhen ins Hohe Haus, Beziehungen werden informeller. Wir erleben auf vielen Ebenen das, was Max Weber, der Soziologe, vor etwas mehr als 100 Jahren als die Entzauberung der Welt bezeichnet hat. Die Welt wird um viele kleine, charmante, funkelnde Dinge ärmer, von denen wir vielleicht mit sehr viel Vernunft eingesehen haben, dass die entweder ungesund sind oder die Geschlechtergerechtigkeit gefährden oder die Umwelt oder sowas. Allerdings führt diese Entformalisierung auch eben dazu, dass wir in gewisser Weise zurückgeworfen sind auf uns selber und uns ständig fragen müssen, ob wir das jetzt wirklich so meinen und ob wir das wirklich sind, was wir zu sein hoffen. Entformalisierung im religiösen Leben hat der Philosoph Blaise Pascal im 17. Jahrhundert schon als ein Problem erlebt. Pascal war umgeben von zwar katholischen, aber eigentlich könnten wir sagen sehr protestantisch denkenden Menschen. Das waren theologisch gebildete Christen, die aber eine radikale Verinnerlichung betrieben haben. Die haben sich gedacht, also so am Sonntag schön angezogen in die Kirche gehen, das ist was für die einfachen Leute, die brauchen das. Aber wir gebildete Theologen, wir müssen natürlich die Ressourcen unserer Religiosität in uns selber finden. Und dabei sind sie sozusagen nie auf einen grünen Zweig gekommen. Die waren ständig in fast neurotischer Weise damit beschäftigt, zu klären, ob sie denn wirklich gute Christen sind. Und Blaise Pascal hat diesen Menschen bekanntlich geraten, macht es ein bisschen mehr so wie die einfachen Leute. Zieht euch schön an am Sonntag, geht in die Kirche, kniet euch dort nieder, brabbelt die Gebete schön mit euren Lippen mit, egal was ihr dabei denkt. Er sagt buchstäblich, das wird euch verblöden und das wird euch helfen. Ja. Das finde ich eine sehr interessante Episode, nämlich in Bezug auf das, was heute viele quält. Viele Zeitgenossen sind zum Beispiel endlos damit beschäftigt, ihr wahres Geschlecht zu finden. Und diese Unsicherheit, die viele erfasst, scheint mir ein Effekt einer Entformalisierung der Frage des Geschlechts zu sein. Wenn das Geschlecht sozusagen eine Frage der Kostümierung, des Auftretens bestimmter Gesten ist, also wenn das mehr oder weniger ein relativ leicht vollziehbares Theater ist, das man sozusagen anderen bieten muss und die anderen sagen, aha, okay, Dame, ja, aha, Herr, okay, ja, dann ist das Geschlecht was relativ Leichtfüßiges und Soziales. Wenn das Geschlecht aber in die Innerlichkeit verlagert wird, wenn jeder sich ständig fragen muss, was bin ich wirklich und was ist die Wahrheit meines Geschlechts, dann ist es bezeichnend, dass diese Wahrheit kaum gefunden werden kann und dass die Leute sozusagen in einer endlosen Vervielfältigung der Zahl möglicher Geschlechter und Orientierungen und so weiter sich verlieren und sozusagen hier schon in sich unglücklich werden, ganz abgesehen davon, welche Verwerfungen im Sozialen das mit sich bringt, wenn man sagt, naja, jeder bestimmt jetzt selber, was er da ist und das müssen alle anderen sofort anerkennen. Und das ist ein bisschen ähnlich, wie wenn man im Straßenverkehr alle Verkehrsschilder abschrauben würde und sagen würde, jetzt müssen alle Autofahrer so fahren, wie sie halt glauben. Ne? Eine neoliberale Tendenz auch der Privatisierung des Öffentlichen, dass man Geschlecht eben nicht mehr als soziale Tatsache, sondern als eine innere Wahrheit auffassen möchte. Diese Entformalisierung begegnet mir, da ich schon seit langer Zeit an Kunstuniversitäten arbeite, auch im Bereich der Kunst. Die Kunst, Peter Bilger hat das angesprochen, ist seit einigen Jahren, gerade dort, wo sie sich politisieren möchte, sehr stark mit Wahrheit und Wissenschaft und Forschung beschäftigt und vergisst dabei aber eigentümlicherweise, dass die Wissenschaft, der sie selber da so nacheifert, ja ihrerseits ganz entscheidende Elemente von Kunst beinhaltet und voraussetzt. Also die Kunst liefert im Moment, wenn sie wissenschaftlich sein möchte, ein eigenartiges Zerrbild oder eine Karikatur von Wissenschaft ab und übersieht genau sich selber im anderen, nämlich sie übersieht, wie viel Gestaltung in jeder gelungenen Wissenschaft steckt. Der Kantianer Hans Waihinger hat vor etwas mehr als 100 Jahren ein sehr schönes, dickes Buch veröffentlicht mit dem Titel Die Philosophie des Als-Ob. Und er versammelt darin sämtliche Fiktionen der Menschheit, insbesondere solche, die in den Wissenschaften eine Rolle spielen. Also er sagt zum Beispiel in der Physik, da haben wir doch den Begriff des Schwerpunktes, nicht? Das ist aber natürlich eine Fiktion. Also der Schwerpunkt, das ist jene Fiktion, die annimmt, dass die ganze Masse eines Körpers in einem einzigen Punkt auftreten würde und dort konzentriert wäre. Und paradoxerweise kann bei bestimmten Körpern dieser eine Punkt sogar außerhalb des Körpers liegen. Also da sieht man besonders gut, wie fiktiv der Schwerpunkt ist und was das für eine Fiktion ist, wenn auch eine nützliche Fiktion für die Physik. Aber nicht nur Fiktionen beherrschen das wissenschaftliche Leben. Die Wissenschaft muss ja auch eine Darstellungsleistung liefern. Also jeder wissenschaftliche Text hat eine bestimmte Narration. Der fängt wie ein guter Krimi mit einem Problem an, bietet verschiedene Lösungsvorschläge, scheidet manche davon aus und versucht am Ende einen Täter dingfest zu machen und eine Lösung zu behaupten. Das ist eine Erzählleistung der Wissenschaften. Auch in der Forschung natürlich bedarf die Wissenschaft der Kunst und der Fantasie. Jeder Datenbefund muss interpretiert werden. Ich hatte mal ein ganz schönes Gespräch. Wir sind damals war ich tätig an der Universität für angewandte Kunst in Wien und wir haben einen Besuch bei dem Spitzenforschungsinstitut, das damals RIST hieß, in Maria Gugging bei Klosterneuburg gemacht. Dort waren Biologen, Mathematiker, Physiker untergebracht und haben da so interdisziplinäre Forschung betrieben. Und wir haben damals von der Angewandten versucht, da verschiedene Kooperationen zu beginnen und hatten so ein Sondierungstreffen. Und meine Kollegen aus der Kunst waren wahnsinnig ehrfurchtsvoll den Wissenschaftlern gegenüber und haben gesagt, naja, wir sind leider halt nur Künstler und wir beschäftigen uns nur mit unseren Fantasien, aber ihr Wissenschaftler, ihr habt ja mit den Fakten und der Wahrheit zu tun. Und daraufhin haben die zu lachen angefangen und haben gesagt, naja, darüber gibt es so eine Geschichte, da sitzt der Forscher mit einer Kakerlake am Tisch, die er untersucht und der Forscher klatscht in die Hände und ruft der Kakerlake zu, renn. Und die Kakerlake rennt. Daraufhin schnappt der Forscher die Kakerlake, ist ein bisschen ein grausamer Witz, aber die Wissenschaft ist ja, wie Sie wissen, grausam, nimmt die Kakerlake, schneidet der Kakerlake ein paar Beine weg, setzt sie wieder hin, klatscht, schreit, renn. Die Kakerlake rennt ein bisschen langsamer, der Forscher fängt sie wieder ein, nimmt die Nagelschere, schneidet die restlichen Beine weg, setzt die Kakerlake wieder hin, klatscht, ruft, renn, die Kakerlake rennt nicht mehr. Da sagt der Wissenschaftler, aha, das müssen die Ohren gewesen sein. Also mit dieser kleinen Geschichte hat uns der Naturwissenschaftler damals belehrt, wie viel Kunst und Gestaltung und Fantasie schon allein das Interpretieren der Fakten verlangt und dass die sich eben nicht von selber deuten. Das war den Künstlern gar nicht so bewusst. Auch beim wissenschaftlichen Schreiben stellen sich Gestaltungsfragen. Jeder gute Titel in den Wissenschaften ist eigentlich strukturiert nach dem Muster Titel, Untertitel. Und Titel und Untertitel verhalten sich oft so wie in der Komödie die Straight Line und die Punchline. Ich weiß nicht, ob Sie diese Ausdrücke kennen aus dem Komödienleben. Billy Wilder hat das mal gut geschildert zu seiner Komödie Some Like It Hot. Sie erinnern sich vielleicht an die Szene, das sind Jack Lemmon und Tony Curtis, müssen vor der Mafia flüchten und verkleiden sich als Frauen und werden Musikerinnen in einem Damenorchester. Und das führt zu ganz merkwürdigen, typischen Komödienverwicklungen, weil sich eben dann der Jack Lemmon sozusagen in einen Millionär verliebt und sich freut, dass der ihn heiraten will. Und das teilt er dem Tony Curtis mit. Und das ist diese berühmte Marimba-Szene, wo der Jack Lemmon so auf dem Bett liegt und mit den Marimbas spielt und dem Tony Curtis erklärt, dass er jetzt einen Millionär heiraten wird. Und bei den Marimbas hat Billy Wilder gesagt, das war ein Kunstgriff, den er finden musste, weil der Dialog, der geht immer so, der Tony Curtis stellt ihm eine vernünftige Frage und drauf sagt der Jack Lemmon immer was Absurdes und das Publikum lacht dann. Und dieses Wechselspiel nennt man in der Komödientheorie das Wechselspiel von Straight Line und Punchline. Also die Straight Line, die gerade Linie, baut einen Kontext auf und einen Sinnzusammenhang und die Punchline sozusagen durchschlägt diesen Sinnzusammenhang und führt ihn ad absurdum und dann lacht das Publikum. Also der Komödienwitz ist in diesem Dialog gebaut mit einer vernünftigen und einer unvernünftigen Zeile sozusagen. Aber weil da ja ein Witz auf den anderen folgt, hat Billy Wilder gesagt, muss man dazwischen eine Pause einbauen und das hat ihm das Marimba-Spiel geliefert, weil sonst hätte das Publikum weiter gelacht und die nächste Straight Line überlacht und dann hätten sie den nächsten Witz nicht mehr verstehen können. Und dieses Wechselspiel gibt es eigentlich auch, wenn man sich wissenschaftliche Titel anschaut. Da gibt es immer sozusagen einen blumigen Obertitel, der ist wie die Punchline, und es gibt einen erklärenden Untertitel, der ist wie die Straight Line. Und gute Titel haben eben dieses Wechselspiel. Also auch das ist nur ein Beispiel dafür, dass auch im wissenschaftlichen Leben sehr viel an Gestaltungsleistung notwendig ist. Und ich kenne viele Kollegen, die fürchterlich hadern mit der Titelfindung, weil das eben ein Stück Poesie ist, das ihnen oft schwerfällt, nachdem sie so lange mühsame Wissenschaftsarbeit geleistet haben. Mich beschäftigt professionell diese Frage natürlich vor allem im Hinblick darauf, welche Rolle die Form in der Philosophie spielt. Die Philosophie ist ja, wie Sie wissen, eine merkwürdige akademische Disziplin. Die besteht aus einem Kanon an Texten, in denen die seltsamsten Textgattungen vorkommen. Der platonische Dialog, der Aphorismus von Nietzsche, der Essay von Montaigne. Aber es gibt natürlich innerhalb dieser Texte dann auch wieder Fabeln, Mythen, Gedichte, Theaterstücke, einzelne Verse. Also wir haben es mit einem Potpourri an unterschiedlichsten Textgattungen zu tun, aber so wie wir heute Philosophie lernen an der Universität, trainieren wir unsere Studierenden eigentlich auf eine einzige Textgattung, das ist der Zeitschriftenaufsatz mit Fußnoten oder ausgedehnt sozusagen dasselbe große Zeitschriftenaufsatz mit Fußnoten als Buch. Das ist eine Art des Schreibens. Die Frage ist aber eigentlich sozusagen, geht da vielleicht nicht auch was verloren? Hatte das nicht Gründe, dass die Philosophie so viele verschiedene Textgattungen hatte? Sind die nicht vielleicht auch mal zu irgendwas gut gewesen und lassen sich möglicherweise nicht alle Textgattungen auf eine einzige reduzieren und ersatzlos streichen und von dieser einen eben sozusagen ablösen? Das heißt, man muss sich fragen, was leistet die Form in der Philosophie oder was kann sie leisten? Ist das Blitzen bestimmter Formulierungen, also das Auftreten von Formulierungen, wie ich sie Ihnen am Anfang genannt habe, in der paradoxen Intervention zum Beispiel, oder wenn man mit dem Freund spricht oder wenn man versucht, die Liebe von jemandem zu gewinnen, sind diese bestimmten Formulierungen, die da notwendig sind, wo man die richtigen Worte finden muss und wo es fatal ist, wenn man die falschen Worte wählt, haben diese Worte auch in der Philosophie möglicherweise eine entscheidende Funktion und Berechtigung. Ist das Blitzen der Sprache in der Philosophie also sozusagen nur ein mehr oder weniger willkommener Nebeneffekt einer schon vorhandenen und erreichten Klarheit, oder ist das möglicherweise sogar die Bedingung dieser Klarheit? Meistens wird diese Sache so dargestellt, dass man ja durch Rhetorik eigentlich nur überrumpelt wird. Also da kommt irgendjemand mit sehr geschliffenen Formulierungen und so schnell kommt man gar nicht zum Denken und schon hat man sich diese Überzeugung da eingehandelt, die der andere einem da vermitteln will. Aber könnte es nicht auch anders sein? Also könnte es nicht sein, dass vielleicht die Rhetorik auch zu einer Gedankenschärfe verhelfen kann, die man sonst gar nicht erreichen könnte? Ich habe mir dazu verschiedene Gründungstexte von Wissenschaften angesehen, weil mir das schon früh in meinem Philosophiestudium aufgefallen ist, dass immer dann, wenn eine neue Wissenschaft entsteht, ganz wunderbare, brillante Texte entstehen. Also zum Beispiel die Traumdeutung von Sigmund Freud, ein wunderschöner Text, für den Freud ja auch einen literarischen Preis gewonnen hat. Oder Ferdinand de Saussure, die Grundlagen der allgemeinen Sprachwissenschaft, Cours de Linguistique Générale, 1916 posthum veröffentlicht. Ein wunderbarer Text mit einer Reihe von ganz brillanten Beispielen. Ich lese Ihnen eines davon kurz vor. Saussure schreibt da: Bei einer Partie Schach hat jede beliebige Stellung die Besonderheit, dass sie von den vorausgehenden Stellungen völlig losgelöst ist. Es ist ganz gleichgültig, ob man auf diesem oder jenem Weg zu ihr gelangt ist. Derjenige, der die ganze Partie mit angesehen hat, hat nicht den leisesten Vorteil vor dem, der neugierig hinzukommt, um im kritischen Moment die Stellung auf dem Schachbrett zu überblicken. Um diese Stellung zu beschreiben, ist es ganz unnütz zu berichten, was auch nur 10 Sekunden vorher sich abgespielt hat. All das findet in genau gleicher Weise auf die Sprache Anwendung und bestätigt den tiefgreifenden Unterschied zwischen dem diachronischen und dem synchronischen. Zitat Ende. Das ist der Ausgangspunkt einer wissenschaftlichen Revolution, die sozusagen neben einer historischen Sprachwissenschaft, die zum Beispiel untersucht, wie sich das Neuhochdeutsche durch Lautverschiebungen aus dem Althochdeutschen und dem Mittelhochdeutschen entwickelt hat, das war die historische Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts. Aber neben dieser Sprachwissenschaft entwickelt Saussure eine neue, strukturale Sprachwissenschaft, die zu erklären versucht, welche Bezüge jeder Sprecher einer Sprache parat haben muss, welche Verhältnisse zwischen den Worten jemandem bekannt sein müssen, um einen einzelnen Satz, eine einzelne Äußerung verstehen zu können. Und das, sagt Saussure, das verhält sich wie eine Stellung auf dem Schachbrett. Das sind gleichzeitige Bezüge. Dazu muss man nicht wissen, wie das im Mittelalter oder sonst wann geklungen hat, sondern man muss wissen, wie solche Worte jetzt in der Sprache zueinander stehen. Das ist ein grandioser Vergleich. Auf den muss man mal kommen. Und es gibt wenig Sportarten außer Schach, wo das so ist. Also bei Fußball muss man schon wissen, was 5 Minuten vorher passiert ist, um zu verstehen, was in einer Situation passiert ist. Also man muss verstehen, dass die eine Mannschaft vielleicht gerade wahnsinnig viel gelaufen ist und jetzt müde ist, um diesen nächsten Angriff zu spielen. Darum halten sie lieber den Ball und spielen ihn nicht schnell nach vorne. Fußball ist sozusagen eine historische Disziplin. Aber Schach ist das nicht. Schach hat wirklich den Vorteil, den Saussure da beschreibt, dass man die augenblicklichen Beziehungen überblicken muss und nicht die gewachsenen Beziehungen. Und das ermöglicht es ihm, einen Gedanken für die Gründung einer neuen Wissenschaft zu entwickeln. Ein brillanter Vergleich, der aber wahrscheinlich der Gedankenöffner für Saussure war. Hätte er diesen Vergleich nicht gehabt, wäre ihm wahrscheinlich seine eigene neue Wissenschaft nicht plausibel erschienen. Man kann sich also fragen, ob neue Gedanken vielleicht immer so ein Element erfordern, ein neues Beispiel, das sozusagen als Gedankenöffner dient. Ebenso kann man, wenn man sich die Vielzahl an Textgattungen ansieht, aus denen die Philosophie besteht, sich überlegen, ob bestimmte Gedanken, bestimmte auch philosophische Positionen nicht wirklich einen ganz bestimmten Ausdruck erfordern. Ein ganz berühmtes und bösartiges Beispiel, das Sie wahrscheinlich kennen werden, stammt aus dem Jahr 1705. Der Holländer Bernard de Mandeville, der in England lebt, veröffentlicht sein wunderbares Textstück The Grumbling Hive, besser bekannt unter dem späteren Titel Die Bienenfarbe. Das ist ein Lehrstück über den frühen Kapitalismus, das allen damals entstandenen Ethiken völlig widerspricht, weil Mandeville sagt, wenn die Menschen ihren Neigungen folgen, dann führt das nicht zur Tugend. Aber das ist auch gut, weil die Tugend führt nicht zum allgemeinen Wohl. Am besten ist es also eigentlich, wenn die Menschen ihren Neigungen folgen und rücksichtslos und egoistisch und voller Geltungsdrang und Habgier sind, weil das macht eine Gesellschaft reich. Das wollte damals niemand hören. Das ist aber sozusagen eine hellsichtige, sarkastische Theorie der frühkapitalistischen Gesellschaft. Und Mandeville kann diese Nachricht sozusagen nur überbringen, indem er eine ganz zauberhafte, fast kindliche Form wählt. Er beschreibt nämlich einen Bienenstock und sagt, also einen Bienenstock, das sieht man vielleicht nicht gleich so genau, aber da geht es eigentlich genauso zu wie unter den Menschen. Also die haben ganz unterschiedliche Funktionen, diese Bienen, da gibt es Arbeiter, aber dann gibt es auch Firmenchefs und die verschiedenen Gruppen, die kämpfen auch gegeneinander und führen Gerichtsstreitigkeiten aus. Darum gibt es auch Bienenanwälte mit ihren kleinen Aktentaschen, die führen da diese Prozesse und so weiter. Und weil die alle so ehrgeizig sind und habgierig, bringen die unglaublich viel Honig daher und können sich dann auch diese aufwendigen Prozesse alle leisten. Aber weil diese Bienen eben alle Schurken sind, machen die genau das, was Schurken immer machen. Sie jammern und sagen, wie schlecht die Welt doch ist und wie sehr sie doch wünschen, dass die Welt eine bessere wäre. Das sagt Mandeville, dieser Jammer ist typisch für Schurken. Und er lässt in der Fabel es dazu kommen, dass irgendein bösartiger Gott diese Gebete erhört von den Bienen und daraufhin werden die alle gut und werden ganz selbstlos und altruistisch und sagen, bitte nach ihnen zur Blume, gehen doch sie zuerst und nehmen sie sich den Honig, denn ich kann warten und so weiter. Und damit beginnt der Wohlstand schon langsam zu verfallen. Die Bienen sind gar nicht mehr so streitlustig, die führen keine Gerichtsprozesse mehr gegeneinander. Die Bienenanwälte nehmen ihre Aktentaschen und verschwinden aus dem Bienenstock und so weiter. Und es werden immer weniger, also die Größe des Bienenstocks und seine Macht schwindet und dann kommen die Hornissen und wollen den Bienenstock haben und die verbliebenen Bienen wehren sich sehr tapfer, aber leider nicht hinterhältig genug gegen die Hornissen und werden fürchterlich geschwächt und der kleine Rest, der noch übrig bleibt, der flieht in einen hohlen Baum. They flew into a hollow tree, blessed with truth and honesty. So endet das ungefähr. Also eine ganz wunderschöne und sozusagen in einer zauberhaften Form dargestellte Geschichte. Kann Ihnen auch die deutsche Übersetzung kurz nennen, dass man diese Verse ein bisschen im Ohr hat vielleicht. Des Bienenstockes Ems Gemenge gedieh durch seines Volks Gedränge. Wie hat's ein solches Land doch gut, wo Macht ganz auf Verbrechen ruht? Also die Lieblichkeit dieser Verse widerspricht in einer ungeheuren Weise sozusagen der Bösartigkeit des Inhalts und wahrscheinlich konnte man das überhaupt nur so adäquat darstellen. Also diese zauberhafte Fabel- und Versform, die wie ein Kinderlehrgedicht daherkommt, verschafft dem einerseits Plausibilität und andererseits verstärkt es durch diese Form auch die Bosheit dieses Textes. Lieblingstext übrigens von Karl Marx. Dieselbe Frage, die einem bei Mandeville ganz besonders deutlich vielleicht vor Augen tritt, kann man sich aber bei vielen anderen Philosophen stellen, zum Beispiel Denis Diderot, ein Philosoph, der im nicht nur philosophische Abhandlungen geschrieben hat, sondern selbst in seinen Abhandlungen eigentlich immer fiktive Elemente drinnen hat. Der Brief über den Blinden zum Beispiel, da weiß man nicht so ganz sicher, ob es den Blinden wirklich gegeben hat, der da zu einem Sinnbild der Aufklärung wird, weil er viele Vorurteile nicht hat, die die Sehenden haben. Oder Nachtrag zu Bougainvilles Reise, also der berühmte Naturforscher Bougainville liefert einen Reisebericht, Diderot verfasst sofort einen Nachtrag zu dem Reisebericht, wo er einen Wilden die Zivilisation kritisieren lässt, einer der schonungslosesten Texte gegen den Kolonialismus, die man sich vorstellen kann, und einer der zivilisationskritischesten Texte, die geschrieben wurden, der übrigens auch zeigt, dass man zu Unrecht die aufklärerischen Philosophen als Komplizen des Kolonialismus derzeit zu brandmarken versucht. Oder viele Beispiele bei Ludwig Wittgenstein, vor allem in seiner Spätphilosophie, tauchen ganz brillante und ganz eigentümlich absurde Gedankenexperimente auf. So zum Beispiel: Sind wir etwa voreilig in der Ansicht, dass das Lächeln des Säuglings nicht Verstellung ist? Ja, so schreibt Wittgenstein. Also der späte Wittgenstein ist sehr, sehr lustig zu lesen, weil er jede seiner Gewissheiten immer durch ein neues Gedankenexperiment zu erschüttern versucht. Und Wittgenstein selbst hat einmal bemerkt, er könnte sich ein philosophisches Buch vorstellen, das von vorne bis hinten aus Witzen bestünde, aber zugleich ein vollkommen ernsthaftes und seriöses philosophisches Buch wäre. Das ist, glaube ich, eine sehr richtige Beobachtung, und wenn es jemanden gibt, der diesem Ideal nahe gekommen ist, dann ist es, glaube ich, der zeitgenössische Philosoph Slavoj Žižek, der in seinen Büchern ja, wie Sie wissen, eine Unzahl von Witzen anbietet. Inzwischen hat auch jemand schon mal alle Witze von Žižek aus seinen Büchern zu versammeln versucht und nur diese Witze publiziert. Aber ich glaube, das Entscheidende bei Žižek, und das ist das Tolle, ist, dass der Witz bei ihm völlig auf derselben Ebene steht wie die abstrakte theoretische Figur, wenn er nicht sogar ihr vorausgeht. Der Witz ist nicht, wie bei anderen Philosophen, vielleicht sozusagen eine Illustration einer Idee, die man vorher in abstrakten Worten dargestellt hat, sodass man sie sich nachher dann besser vorstellen kann, sondern bei Žižek ist es vielmehr so, dass der Witz ein Methodenelement ist. Der Witz gehört zur Erkenntnisgewinnung und eröffnet die Erkenntnis. Er illustriert nicht eine schon bestehende Erkenntnis. Und das macht die Lektüre von Žižek so speziell und so anregend. Das ist auch der Grund, weshalb die Witze bei ihm oft mehrfach vorkommen, weil er sie wie Werkzeuge immer für was Neues verwendet. Also diese Witze sind wie Formeln in der Physik sozusagen immer wieder auf neue Anwendungen sozusagen verwendbar. Und da stellt sich die Frage, mit welchem Problem kämpft die Philosophie eigentlich, vielleicht auch die Wissenschaften, und welches Problem kann diese Art der pointierten Darstellung beheben helfen? Der Wissenschaftstheoretiker Gaston Bachelard, der sehr viele historische Untersuchungen zu den Gründungen von Wissenschaften wie Chemie, Physik, Mathematik und so weiter unternommen hat, hat klug festgestellt, dass das Problem der Wissenschaften nicht die Unwissenheiten sind, sondern das, was den Wissenschaften vorhergeht, nämlich der gesunde Menschenverstand, die Gewissheiten und Ähnliches. Also die Wissenschaften fangen eigentlich immer erst damit an, ein Problem irgendwo zu sehen, wo bisher nur Selbstverständlichkeit geherrscht hat. Dreht sich vielleicht die Erde um die Sonne? Ach so, könnte man das auch denken. Wir haben gedacht, die Sonne dreht sich um die Erde. Ist ja völlig klar, nicht? Das sieht man ja, die kommt von dort und dann geht sie dort unter. Nicht? Also sozusagen, die Wissenschaft kommt nicht einfach mit Antworten auf Fragen, die die Menschen schon quälen, sondern umgekehrt, sie kommt zuerst mit Fragen, die die Menschen beunruhigen, wo sie sich bisher mit Gewissheiten eigentlich Ruhe verschafft hatten. Und diese Gewissheiten bezeichnet Gaston Bachelard als Erkenntnishindernisse. Und die Eröffnung von Wissenschaften oder diese Gründungsmomente bestehen darin, dass mit Erkenntnishindernissen gebrochen wird. Und wenn man Erkenntnishindernisse durchbricht, hat das natürlich immer irgendwie was Absurdes an sich, weil man etwas zu denken versuchen muss, was gegen die bisherigen Gewissheiten und Selbstverständlichkeiten gerichtet ist. Ähnlich sieht das auch Wittgenstein in der Philosophie, wenn er zum Beispiel sagt, ein Bild hielt uns gefangen. Wittgenstein ist ja der Meinung, dass die philosophischen Probleme eigentlich Scheinprobleme sind. Also wir sind da wie in einem Fliegenglas gefangen. Die Fliegen fliegen da hinein und dann wollen sie raus und dann fliegen sie immer gegen das Glas, wo sie glauben, dass da der Himmel wäre. Und raus kommt man nicht nach vorn, sondern man muss eigentlich zurück den Weg, den man gekommen ist. Und die Leistung der Philosophie besteht dann eher darin, die philosophischen Probleme der Menschen zum Verschwinden zu bringen. Aber das ist mühsame Arbeit. Der Philosoph behandelt eine Frage wie eine Krankheit, schreibt Wittgenstein dann einmal. Und wenn einen ein Bild gefangen hält, dann ist natürlich die Frage, wie hilft man so jemandem? Wittgenstein ist der Meinung, da kann eigentlich nur ein Gegenbild helfen. Er sagt einmal, wenn wir im Sumpf stecken, kann es sein, dass uns ein speziell gewähltes Beispiel sogleich herauszieht. Zitat Ende. Oder er schreibt ein zweites Mal, ich zitiere noch diese Stelle, ich wollte dies Bild vor seine Augen stellen und seine Anerkennung dieses Bildes besteht darin, dass er nun geneigt ist, einen gegebenen Fall anders zu betrachten. Ich habe seine Anschauungsweise geändert. Zitat Ende. Hier stoßen wir auf ein sehr interessantes Motiv in der Philosophie, nämlich, dass das Denken offenbar Kräfteverhältnissen unterworfen ist. Wir haben nicht nur einfach Ideen, die wir durch bessere Ideen leicht ersetzen können, sondern die Ideen, die haben auch eine Anziehungskraft, eine Gravitation, eine Schwerkraft. Wir können uns von manchen Ideen sehr schwer lösen, es sei denn, andere Ideen kommen daher, die auch eine Gravitation haben und die uns da herausziehen. Oder Gaston Bachelard sagt einmal mit einem Bild, das auch seltsamerweise genau zur selben Zeit auch Lenin gebraucht hat, wenn der Verstand wie ein gekrümmter Stab ist, dann kann man ihm nicht einfach nur den geraden Stab hinhalten und sagen, so soll es sein, sondern dann muss man den gekrümmten Stab mit genau derselben Kraft, die ihn gekrümmt hat, gegenbiegen. Und man muss sozusagen dem Stab eine Gegenbiegung versetzen. Diese Kräfteverhältnisse zwischen den Gedanken, glaube ich, hat auch Wittgenstein vor Augen gehabt, wenn er diese Macht der Bilder betrachtet hat und die Bilder einerseits beschrieben hat als etwas, was die Menschen sozusagen in philosophische Gefangenschaften führt, aber andererseits als etwas, dessen Kraft auch notwendig ist, um sie aus dieser Gefangenheit und Gebanntheit in Bildern herauszuführen. Damit komme ich schon zu meinem Schluss. Ich glaube, man kann sagen, dass es im wissenschaftlichen wie im philosophischen Leben einerseits Sprachen der Erkenntnisgewinnung gibt und andererseits Sprachen der Erkenntnisverwaltung. Die ersten, die Sprachen der Erkenntnisgewinnung, sind kraftvoll, originell und singulär. Das heißt, sie können nicht paraphrasiert werden ohne Verlust. Man kann dasselbe nicht einfach anders sagen. Wenn man es anders sagt, geht der Witz und der Erkenntnisgewinn verloren und das Blitzen. Und andererseits gibt es eben Sprachen der Erkenntnisverwaltung. Die sind ein bisschen blass, die sind allgemein verbindlich und paraphrasierbar. Was mir ein bisschen Sorge bereitet im wissenschaftlichen Leben ist, dass die paraphrasierenden Sprachen und Textgattungen, glaube ich, im Moment überhand nehmen. Also im ganzen Wissenschaftsleben, zum Beispiel, wenn Sie ein Forschungsprojekt einreichen, bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder beim österreichischen FWF, dem Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, da müssen Sie im Vorhinein einen Antrag schreiben, wo Sie sehr genau beschreiben, paraphrasierend, was Sie da erforschen wollen und warum Sie glauben, dass das so ist und was dabei herauskommen wird und so weiter, was Sie in Wirklichkeit natürlich überhaupt nicht wissen können. Ja? Und wenn Sie dann fertig sind, müssen Sie dann nochmal eine Paraphrase dessen schreiben, was Sie da herausbekommen haben. Und die Gutachter lesen auch nur diese Textgattungen, die lesen nur den Antrag und den Bericht. Ich habe das selber erlebt bei einem Forschungsprojekt mit einer Gruppe von Psychoanalytikern. Wir haben dann ein dickes Buch veröffentlicht am Ende des Forschungsprojekts und haben dann bei einer Feier die Gutachter getroffen, die haben gesagt, ein Buch habt ihr auch geschrieben, interessant, das möchte ich auch lesen. Und das, glaube ich, ist ein bisschen alarmierend, genauso auch in der Ausbildung. wenn Sie nur denken, wie viele tausende Geisteswissenschaftler im deutschsprachigen Raum im Moment wir ausbilden und wie wenige da herauskommen, die halbwegs vernünftig schreiben können. Also wir bilden wahrscheinlich jedes Jahr 5.000, wenn nicht 10.000 Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftler, Philosophen, Literaturwissenschaftler, Kunsthistoriker aus, aber herauskommen dann vielleicht ein Dutzend, die vielleicht ein Buch bei Transkript veröffentlichen oder die in der Zeit einen guten Aufsatz schreiben können. Also das ist eine Quote, 5.000 zu 12 pro Jahr, da steht der österreichische Skiverband noch gut da im Vergleich dazu. Ne? Und da ist es aber genauso, nicht? Da werden auch die Nachwuchsläufer vom C-Kader in Qualifikationsrennen geschickt, dass sie schon 17 Bänderrisse haben, wenn sie in den B-Kader kommen. Ne? Und am Schluss hat man eigentlich im A-Kader nur noch völlige Sportkrüppel, die dann in der internationalen Konkurrenz gewachsen sein sollen. Und es ist da nicht verwunderlich, dass die besten Läufer, so wie Marc Girardelli oder Hermann Mayer, in den finsteren Zeiten des österreichischen Skiverbandes Läufer waren, die nicht aus dem Verband gekommen sind. Und das ist, glaube ich, sozusagen bei so einer Leistungsdichte und bei Qualifikationsmechanismen, die nicht adäquat sind für den Wettbewerbsbetrieb, typisch. Und da sind wir in den Geisteswissenschaften, glaube ich, im Moment noch viel schlimmer dran als im Skisport. Der philosophische Punkt, auf den diese Problematik führt, das möchte ich Ihnen zum Schluss noch vielleicht andeuten, ist meines Erachtens interessant, weil er nicht nur etwas über das Funktionieren der Philosophie lehrt, sondern auch etwas sichtbar werden lässt, was das Funktionieren des menschlichen Geistes und des Intellekts betrifft. Beim Nachdenken über die Wirkungen der Rhetorik im 17. Jahrhundert haben Theoretiker wie Emanuele Tesauro zum Beispiel gesagt, das, was diese pointierten Formulierungen leisten, ist, dass sie dem Geist Beweglichkeit verschaffen. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Beschreibung, wo die Funktion dieser Dinge deutlich wird. Wir müssen den Geist in vieler Hinsicht sehr ähnlich beschreiben wie den Körper. Es gibt auch beim Denken Kräfte, auf die müssen Gegenkräfte wirken, und der Geist kann nicht unter allen Bedingungen alles gleichermaßen leisten. Das ist genauso wie beim Tennis oder beim Tischtennis, wo man den Ball nicht trifft, wenn man sich nicht vorher schon bewegt hat. Also bestimmte Leistungen gelingen dem Körper auch nur dann, wenn er schon in Bewegung ist. Und das, glaube ich, muss man für den Geist genauso in Rechnung stellen. Und deshalb sind diese pointierten Formulierungen, diese Beispiele und Ähnliches deshalb so wertvoll, weil sie nicht einfach nur Verzierungen sind und das Lesen wissenschaftlicher Texte schön und vergnüglich machen, sondern dieses Vergnügen leistet etwas für den menschlichen Geist, weil es ihn in Bewegung setzt, und dadurch wird der menschliche Geist fähig, Bewegungen zu vollziehen, die ihm aus dem Stand eben nicht gelingen würden oder wenn, dann nur sehr schwer. Einen Satz möchte ich Ihnen dazu noch vorlesen, der das, glaube ich, sehr gut illustriert. Er stammt wieder von Blaise Pascal aus dem 17. Jahrhundert, und damit möchte ich schließen. Jene großen Geistesanstrengungen, zu denen die Seele manchmal gelangt, sind etwas, woran sie nicht festhält. Sie springt lediglich zu ihnen empor, nicht für immer wie auf einen Thron, sondern nur für einen Augenblick. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, willkommen. Danke, Robert, für die eindrücklichen Ausführungen. Wir kommen zum zweiten Teil der Veranstaltung, in dem Sie Gelegenheit haben, meine Damen und Herren, Fragen an Robert Faller zu stellen. Zunächst eine Bitte an die Technik, das Saallicht bitte einzuschalten, dass man das Publikum sehen kann. Zu Beginn möchte ich vielleicht selbst noch ein, zwei Fragen stellen zu dem Vortrag. Zunächst zu der Ausführung am Anfang, betreffend die Möglichkeit, das eigene Geschlecht zu wählen jetzt. Was als Beispiel für der zunehmenden Formlosigkeit eigentlich oder Formvergessenheit auch gewählt wurde von dir, kann man nicht die Moderne sehen als Wesen der Moderne, das aus Vorgefundenem Selbstgewähltes wird. Also das, wo Heteronomes war, Autonomes werden soll. Also es scheint unerträglich, man hat eine bestimmte Herkunft, einen bestimmten Körper, bestimmtes Geschlecht, das ist vorgefunden und das ist für viele unerträglich, man möchte das selbst wählen können. Eine Frage dazu, einerseits liegt es nicht im Wesen der Moderne eigentlich als konsequente Weiterentwicklung und ist es nicht ein emanzipatorischer Zugewinn?
Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr kluge und sehr ernstzunehmende Frage. Also zunächst muss man natürlich, glaube ich, das im Verhältnis zu allen anderen Dingen sehen, die auch irgendwann als Vorgefundene existiert haben und zu Selbstgewählten werden konnten. Und wir müssen ja sehen, dass sozusagen auf vielen Ebenen in den letzten 40 Jahren sich diese Ratio zwischen Vorgefundenen und Selbstgewählten deutlich verschlechtert hat. Also sozusagen zum Beispiel sind Gesellschaften viel weniger sozial durchlässig geworden, als das in den 70er Jahren war. In den 70er Jahren konnte man in Österreich relativ gute Aufstiegsmöglichkeiten vorfinden, egal aus welcher Klasse man gekommen ist. Jetzt ist das schon wieder deutlich schwieriger. Oder man konnte mit dem, was man im Leben durch eigene Arbeit erworben hat, ein gewisses Vermögen erreichen, dass es einem ermöglicht hat, ein Haus zu kaufen oder eine Wohnung. Das wird zunehmend unmöglich. Also Immobilienbesitz ist für Menschen mit einem mittelständischen Einkommen nicht mehr erschwinglich. Also sozusagen auf der Ebene der ökonomischen Verhältnisse, glaube ich, sind wir eine viel starrere Gesellschaft wieder geworden, auch eine viel ungleichere Gesellschaft, als wir es in den 70er Jahren waren. Das kann man ja auch gut bei Piketty zum Beispiel nachlesen, wie sich das wieder verändert hat. Und insofern ist es symptomatisch, dass sich sozusagen die emanzipatorischen Bemühungen auf solche Nebenschauplätze verlagern, wo man sagt, naja, aber wenigstens euer Geschlecht könnt ihr selber wählen. Also da hätte ich doch lieber ein bisschen mehr soziale Durchlässigkeit in der Gesellschaft, die wahrscheinlich sogar für die Leute, also die sich jetzt eine Operation leisten wollen oder sowas, sehr viel nützlicher wäre als sozusagen nur Verwaltungsakte, die sagen, gut, sie gehen auf ein Amt und dort können sie also festlegen, ob man jetzt hier oder Ski oder sonst wie zu ihnen sagen soll. Und das Zweite, was vielleicht da schwieriger wäre in dem Zusammenhang, ist natürlich, also es ist schon bezeichnend, dass sozusagen dass die Vorreiter der Möglichkeiten des Geschlechts, der Selbstbestimmung des Geschlechts, die am meisten neoliberal agierenden Nationen sind, also die USA, Großbritannien. Und dort führt das natürlich auch sofort zu gewaltigen Verwerfungen im Sozialen. Also sozusagen es gibt Männer, die ins Gefängnis kommen, Schwerverbrecher, die dann dort also sagen, sie sind in Wirklichkeit Frauen, das muss anerkannt werden, das wird festgehalten, dann kommen die in den Frauenknast, vergewaltigen ihre Mithäftlinge. Und wenn man aber sagt, naja, vielleicht sind das doch keine Frauen, dann sagt man, das ist jetzt transfeindlich. Also wegen solchen Sachen haben Feministinnen ihre Jobs verloren und so weiter. Ja. Also das ist eine ganz merkwürdige Entwicklung, in der sehr viel gesellschaftliches sozusagen Konfliktpotenzial steht und wo Gruppen, die eigentlich für die Emanzipation auch aller Geschlechter standen, sozusagen im Moment unterdrückt werden, mit dem Vorwurf, sie würden da die Freiheit oder die Würde der Transsexuellen gefährden. Und ich glaube, also das wäre vielleicht auch meine Rückfrage an dich, wo du Jurist bist, ne, ob diese Selbstgewählte nicht eigentlich auch in der Moderne gerade immer darin bestanden hat, nicht, dass die Individuen sich selber was aussuchen, sondern dass die Gesellschaft gemeinsam darüber nachdenkt, was wünschenswert ist und das in rechtliche Institutionen gießt. Das wäre, glaube ich, also man muss eigentlich damit die Leute gut miteinander auskommen, wenn sie entgegengesetzte Interessen haben im Sexuellen, muss man versuchen, möglichst gute, vernünftige, kluge Regelungen zu finden, dass weder die Transsexuellen leiden, noch die Feministinnen, die sozusagen die weiblichen Häftlinge da verteidigen wollen. Das wäre vielleicht, glaube ich.
Es gibt ja, du kritisierst ja oft die Postmoderne und bringst sie mit dem Neoliberalismus in Verbindung. Und jetzt könnte man ja sagen, die Postmoderne in den 80er Jahren, Derrida und Foucault und so weiter, dass es ihnen eigentlich darum ging, Klischees oder Festgefahrenes aufzulösen. Also alles, was Systeme aufzubrechen, indem man sagt, geschlossene Sprachsysteme gibt es nicht und alles kann hintergangen werden und soll aufgelöst werden und in festgefahrenen Strukturen. Und auf der anderen Seite scheint es in den letzten zwei Jahrzehnten irgendwie fast dialektisch zu kippen oder zu kippen, jedenfalls in einer Art von Essentialisierung wieder. Mhm. Also zunächst werden Systeme aufgelöst mit den Mitteln der postmoderner Diskurse und in dem späteren Zug kommt es zu einer Reessentialisierung, etwa durch Identitätspolitiken. Würdest du dieser Beobachtung zustimmen können?
Ganz genau, ja. Also das ist wirklich eine paradoxe Wendung. Ne? Es sind sogar Leute, die sich auf Michel Foucaults Forschungen berufen, die sozusagen diese Politik befürworten, alle sollen ihr Geschlecht selber gestalten und konstruieren und so weiter. Und das ist aber genau sozusagen jener Essentialismus des Geschlechts, den Foucault massiv bekämpft hat mit seinen Schriften Sexualität und Wahrheit. Und so, ne? Also dass man aus der Sexualität so etwas wie eine innere Wahrheit macht, die durch Beichte, Psychoanalyse oder sonstige Verfahren aus einem herausgeholt werden soll, das hat Foucault zutiefst angewidert und das hat er heftig bekämpft. Aber genau das ist der Kern dieser neuen Politik. Ja. Ne?
Vielleicht kurz noch zum zweiten Teil deiner Ausführungen zu Form und Philosophie. Du hast einige Beispiele gebracht. Es gibt Begründern von neuen Zweigen, die hervorragende Schriftsteller waren. Man könnte dazu auch erwähnen Nietzsche oder Schopenhauer, vielleicht in unserer Zeit Peter Sloterdijk, hervorragende Stilisten auch. Aber die gelten doch, sagen wir mal, von der System- oder akademischen Philosophie gesehen als Außenseiter, die man nicht so ganz ernst nehmen kann. Stimmt, ist das nicht so?
Völlig richtig, ja. Das ist wahr. Allerdings muss man, glaube ich, auch sozusagen ein bisschen die Zeitlichkeit dieser Bewertungen mitbedenken. Also sozusagen über Nietzsche werden natürlich inzwischen hunderte Abhandlungen, Doktorarbeiten, Forschungsarbeiten geschrieben. Und also Nietzsche ist aus dem Kanon der Philosophie nicht wegzudenken und Schopenhauer auch nicht. Und ich bin mir ganz sicher, dass das auch bei Sloterdijk der Fall sein wird, beziehungsweise hat auch schon angefangen. Es gibt sehr seriöse Philosophen, die gute Studien zum Werk von Sloterdijk schreiben. Ich glaube, gerade bei solchen auffälligen Figuren passiert das mit einer gewissen Notwendigkeit, dass die Kollegen da ein bisschen eifersüchtig sind, dass sie sozusagen auch ein bisschen neidisch sind, wenn jemand wie Sloterdijk dauernd im Fernsehen ist und seine Philosophie-Show hat, nicht? Und man selber hat vielleicht auch was Tolles geschrieben, aber kommt nicht einmal ins Radio oder in die Zeitung. Nicht? Das kann ja schon kränken. Aber und dann kommt natürlich noch hinzu, das ist, glaube ich, auch ein sehr merkwürdiger und bedenklicher Zusammenhang, dass diese Philosophen, die so extrem innovativ sind und die sozusagen große Würfe gemacht haben, die hunderte Jahre lang den weiteren Kollegen noch zu denken geben, dass die jedenfalls vielleicht seit etwa 100 Jahren bezeichnenderweise Außenseiter des akademischen Betriebes sind. Also bei Žižek ist das ganz klar so, der hat irgendwann in den 80er Jahren das Glück gehabt, dass er sozusagen noch im kommunistischen Jugoslawien auf seine Art Nebengleis geschoben wurde, dass er so an der Akademie der Wissenschaften so eine Forschungsstelle hatte. Da hat man hingesetzt, damit man sicher war, dass der keine Studenten verderben kann und so, und dass der sozusagen da nie weiterkommt. Das hat ihm aber die Freiheit gegeben, dass er in die ganze Welt hinausgekommen ist, und der hat nie wieder sozusagen auf einer Universität einen regulären, dauerhaften Job annehmen müssen, weil er dann sozusagen privatwirtschaftlich viel mehr verdienen konnte. Aber bei allen anderen ist es auch so. Also ich frage mich zum Beispiel Sloterdijk oder bei Philosophen, die in Österreich interessante Dinge geleistet haben, Walter Seiter oder Franz Schuh, wenn man das vielleicht dazu zählt. Das sind alles Außenseiter des akademischen Betriebs. Und also Sloterdijk hat vielleicht gerade der Zusammenhang der Kunstuniversität die Freiheit gegeben, die er da gebraucht hat. Und der wäre wahrscheinlich auf einem normalen Philosophieinstitut vor die Hunde gegangen.
Also man kann sagen, dieses Literarische dieser genannten Philosophen gibt ihnen möglicherweise auch die Freiheit zu denken und zu neuen Gedanken zu kommen, die sie im festgefahrenen akademischen Betrieb sich nicht leisten könnten.
Ja, wobei ich glaube, da hat sich auch etwas bisschen verändert an den Universitäten. Also sozusagen, selbst wenn man denkt, gerade in den USA, wo die Philosophie inzwischen extrem zu einer formalistischen Disziplin und scientistischen Disziplin geworden ist, also sozusagen so das, was wir als Philosophen bezeichnen würden, das kriegt in den USA keine Philosophieprofessur mehr. Diese Leute sitzen auf Medientheorie oder literarische Wissenschaften, solche Professuren. Ne? Aber solche Leute konnten in den 50er Jahren in den USA ordentliche Professoren werden. Max Horkheimer, Theodor Adorno, Hannah Arendt, die hatten damals, das war anerkannt als akademische Philosophie. Da muss man sich auch ein bisschen überlegen, was ist eigentlich mit den Universitäten passiert und worauf steuern die hin? Ja? Was ist das eigentlich für ein akademischer Konformismus, der sich auch durch die Bewertungsregeln, Evaluationsmechanismen und so weiter da festsetzt? Und führt das nicht zu einer bestimmten Mittelmäßigkeit strukturell und zu einem bestimmten Konformismus?
Und vielleicht noch zum Schluss, bevor wir ins Publikum gehen, zum Wert der Form. Zum Wert der Form. Ich habe, wenn ich das deine Ausführungen in deinem Buch und jetzt im Vortrag richtig verstanden habe, scheint doch der Wert der Form oder ein Wert der Form zu sein, dass es uns damit gelingen kann, aus, sagen wir mal, festgefahrenen Einbildungen, Illusionen oder festen Identifikationen uns zu lösen. Und zwar in allen Bereichen. Das kann also natürlich auch zum Beispiel bei der Höflichkeit so sein. Würdest du dem zustimmen?
Ja, absolut. Ja, ja. Also das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ein wichtiger Punkt, auf den du da hinweist. Einer der schönsten Texte, die man zu dieser Frage lesen kann, scheint mir zu sein, das Buch von dem französischen Philosophen Alain, Die Pflicht, glücklich zu sein. Also ungefähr vor 100 Jahren geschrieben, zunächst als Feuilletons für eine Zeitung. Alain war das Pseudonym dieses Philosophen. Und der Alain hat das sehr gut sozusagen zu einem Prinzip der Ethik gemacht. Dass er sagt, wenn man höflich ist, dann geht man hinaus, zieht sich ein bisschen besser an, benimmt sich ein bisschen besser, als man sich vielleicht fühlt. Aber das hat Rückwirkungen auf einen selber, das macht einen auch glücklich. Also man vergisst seinen Kummer, wenn man sich so verhält. Die Höflichkeit ist nicht nur sozusagen eine Verstellung, sondern die produziert Wahrheit. Und er sagt, das muss uns zu denken geben über unsere Traurigkeiten, weil die sind vielleicht genauso ein Produkt des Theaters, nur glauben wir uns dieses Theater viel eher. Also wenn wir uns traurig machen, indem wir uns nach Hause nach Hause kommend ein bisschen schlampig auf die Couch setzen und sozusagen ein bisschen derangieren und bequem anziehen und dann die Chips aus dem Sackerl essen. Und dann fällt uns gleich ein, wie traurig die Welt ist, besonders wenn wir dabei Nachrichten schauen. Und tausend Gründe kommen auf uns, dass wir recht haben, so traurig zu sein. Und dann glauben wir uns dieses Theater, nicht? Und das ist, glaube ich, sehr entscheidend, eben zu erkennen, dass die Formen Auswirkungen auf die Inhalte haben und dass wir immer glauben, wenn wir reine Inhalte haben, dass die wären ohne Form. Und da liegt, glaube ich, eine grundlegende Täuschung drin.
Ja, meine Damen und Herren, gibt es von Ihrer Seite Fragen? Bitte.
Danke. Naja, die Punchline ist natürlich die blitzenden Waffen, nicht Robert Faller. Und ich wollte eben nicht nur verbale Formulierungen thematisieren. Ja. Es gibt in dem Buch einen Abschnitt über Mode zum Beispiel, ja, und über Höflichkeit, die ja auch nicht nur eine Sache von Worten ist. Also mich hat alles interessiert, was nach diesem Prinzip funktioniert, dass etwas ganz genau so sein muss und nicht anders, ohne dass man gleich erklären kann, warum das eigentlich jetzt genau so sein muss. Das beschäftigt mich ja im Zusammenhang, im Zusammenleben mit Künstlern sehr stark. Also wenn Sie mit Künstlern zu tun hatten, die haben ja auch so eine eigenwillige und manchmal erfrischende, manchmal aber auch nervende Pedanterie. Ne? Wenn die Bilder aufgehängt werden, die müssen ganz genau so hängen und ja nicht das eine vor dem anderen und ja nicht höher oder tiefer. Und das ist genau dieser Punkt, den wir im Alltagsleben eher bei den Witzen erleben. Ne? Also man hat einen guten Witz gehört und fürchterlich lachen müssen und dann versucht man den Witz zu erzählen und vertut sich ein bisschen bei der Formulierung und plötzlich ist der Witz überhaupt nicht mehr witzig. Es ist höchstens nur komisch, dass man ihn so vergeigt hatte beim Erzählen. Nicht? Aber das sind so Beispiele, in denen die Form eine Rolle spielt und es ist halt nicht immer nur die verbale Form.
Weitere Fragen? Ja, bitte.
Also, das kann man aber doch nicht uneingeschränkt so hinnehmen, wenn Sie sagen, eine Form beeinflusst dann den Inhalt oder eine gute Form ist guter Inhalt. Ja, wenn Sie die 70er Jahre erwähnt haben oder schon Jahre erwähnt haben, dann hat man sich doch da genau da ist, wenn jemand also gesellschaftliche Formen, wenn man zum Beispiel höflich war oder eben sich so benommen hat, eben nirgends angeeckt ist, dass es doch vorgekommen ist, dass diese Menschen eben ganz, ganz anders waren und man ist dann eben drauf gekommen, wie scheinheilig. Oder also der Begriff der Scheinheiligkeit scheint mir da schon angemessen zu sein. Wie schaut es dann mit Ihrer, wie geht es zusammen mit dem, was Sie gesagt haben?
Vielen Dank, ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist absolut richtig und sehr ernst zu nehmen. Ich glaube nur, das wäre sozusagen ein Gedanke, in dem ich Richard Sennett zum Beispiel folgen würde in seinem Buch Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Das ist, glaube ich, ein Buch, das man auch als eine Kritik der Ethik der 68er lesen kann. Das Buch ist 1977 veröffentlicht worden, wo Sennett sozusagen diese Entformalisierung auch des Umgangs der Menschen sozusagen kritisch beleuchtet. Und ich glaube, man kann sagen, dass vielleicht da in den nach 68 eine richtige Beobachtung, nämlich dass sich natürlich in diesen sehr steifen Umgangsformen der Elterngeneration sozusagen finstere Geheimnisse auch verborgen haben. Die haben halt über die Nazizeit nicht geredet, weil sich das nicht gehört hat und so weiter. Das ist natürlich ganz richtig erkannt gewesen. Ich glaube, man hat nur die falschen Schlussfolgerungen aus der Erkenntnis gezogen und hat sozusagen das Kind mit dem Bad ausgeschüttet und sozusagen gemeint, dass Formen immer lügen. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich glaube, dass die 68er sozusagen bei ihren eigenen Theoretikern bessere Argumente hätten finden können. Also wenn man so überlegt, was bedeutet Verinnerlichung? Die Verinnerlichung tritt in der Geschichte immer dann auf, wenn eine Gruppe es nicht schafft, sich die Errungenschaften der herrschenden Gruppe anzueignen. Also die Verinnerlichung im religiösen Leben passiert genau in dem Moment, in dem die Protestanten sozusagen mit dem Katholizismus, der die Kirchen, den Pomp, den Ablasshandel, den Papst und alle diese weltlichen Güter besitzt, auseinandersetzen. Aber sie setzen sich sozusagen in einer sehr defensiven Weise damit auseinander und schaffen es nicht, diese ganze Materialität des katholischen Apparates zu erobern. Das kann man gut nachlesen bei Friedrich Engels in seiner Schrift Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates, wo Engels sehr gut zeigt, dass die Verinnerlichung eigentlich immer eine Verliererbewegung ist. Also wenn wir verinnerlichen, dann verzichten wir immer auf was, was man eigentlich hätte erobern müssen. Und Engels zeigt das ganz gut an Beispiel, die man beobachten kann im Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich. Ende des 19. Jahrhunderts, zweite Hälfte. In Frankreich ist die bürgerliche Revolution gelungen, in Deutschland ist sie gescheitert. In Frankreich bedeutet das, die Bourgeoisie eignet sich an. Die Kulinarik des Adels, ja, ganz entscheidend, die Franzosen können alle wahnsinnig gut kochen, weil die Köche der Adeligen, nachdem die Adeligen auf der Guillotine gelandet sind, sozusagen sich neue Geldgeber suchen mussten und die haben in den Straßen von Paris Kochkurse anbieten müssen. So ist das Wissen über gute Kochkunst sozusagen epidemisch geworden in Frankreich. Das ist in Deutschland nicht passiert und daran leidet Deutschland bis heute in gewisser Weise. Genauso die Höflichkeit. Die Adeligen hatten eine unglaublich blumige Kultur der Höflichkeit entwickelt, die heute noch jeden Schüler, der im Gymnasium Französisch lernt, verblüfft. Wenn man einen französischen Brief schreibt, kann man nicht am Schluss schreiben, schöne Grüße oder sowas, sondern da muss man schreiben, ich bitte Sie, sehr geehrte Dame, den Ausdruck meiner besten Empfindungen wohlwollend entgegenzunehmen. Ungefähr so. Also das verblüfft jeden bei uns. Das ist aber ein Ergebnis der französischen Revolution, weil sich die Bourgeoisie auch diese Eleganz des Umgangs, die der Adel entwickelt hatte, angeeignet hat. Genauso die erotische Kultur natürlich. Darum sind französische Filme viel frivoler und lustiger als deutsche in der Hinsicht. Und das führt im 19. Jahrhundert dazu, zum Beispiel, dass man in Deutschland anfängt, so einen Gegensatz aufzubauen, Kultur gegen Zivilisation. Norbert Elias hat das auch sehr gut beschrieben in seinem Buch über den Zivilisationsprozess. Und er sagt, die Deutschen fangen an zu sagen, naja, die Franzosen, die haben so Zivilisation. Das ist wahnsinnig verfeinert, aber so verlogen wahrscheinlich. Denen kann man nicht richtig trauen, während wir Deutsche, wir haben zwar keine besonders guten Formen, aber wir meinen es dafür ehrlich. Das ist unsere Kultur des Herzens. Und das ist diese Verinnerlichung. Und wenn man sich diese sozusagen Erkenntnisse, die es auch in der marxistischen Theorie schon gab, vor Augen hält, dann muss man sich schon überlegen, wie stehen die 68er da jetzt eigentlich da? Ich glaube, die 68er sind die Deutschen des späten 20. Jahrhunderts.
Also das wäre das, was du so als Beuteverzicht dann immer wieder in deinen Büchern.
Genau.
Obwohl man ja andererseits wieder sagen kann, diese, was du da Verinnerlichung nennst oder was also als Beuteverzicht durchaus ja auch eine Wurzel in Frankreich hat, oder? Im Rousseauismus.
Nicht? Ja, das stimmt. Aber der ist eben, glaube ich, in Frankreich nicht kulturell epidemisch geworden. Mhm. Ne? Das glaube ich, kann man sagen. Ja.
Gibt es weitere Fragen? Na, wenn nicht.
Wir haben die Ressource Aufmerksamkeit schon schamlos ausgeschöpft.
Dann schließen wir den Abend. Ich bedanke mich, Robert Pfarrer, für deinen Vortrag und bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse und wünsche uns allen einen doch schönen Abend. Danke.
Vielen Dank.